Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Man hat schon viel über Pflanzen verstanden, wie Pflanzen funktionieren. Aber ich glaube, Pflanzenforschung wird immer wichtiger, vor allen Dingen im Zuge des Klimawandels.
Die schönste Theorie, die hilft nichts, wenn sie nicht regelmäßig experimentell überprüft wird.
Was wissen wir eigentlich über Pflanzen? Viel möchte man meinen, aber es gibt auch eine Menge, was wir noch nicht wissen. Das Exzellenzcluster C+ bündelt die Ressourcen der Universitäten Düsseldorf und Köln, des Max-Planck-Instituts für Pflanzenzüchtungsforschung und des Forschungszentrums Jülich zu einem international führenden Zentrum für Pflanzenforschung. In unserer ersten Episode vom Juni 2022 haben wir über smarte Pflanzen gesprochen, also über Pflanzen, die ertragreich und gesund sind, zugleich aber mit zunehmender Hitze und Dürre klarkommen. Heute sprechen wir darüber, wie man beispielsweise durch Modellierungen am Computer zu neuen Erkenntnissen über Pflanzen kommen kann. Und das sind meine Gäste.
Ja, also mein Name ist Oliver Ebenhö. Ich bin Professor für quantitative und theoretische Biologie an der Universität Düsseldorf und bin jetzt hier seit 10 Jahren. Und ursprünglich komme ich aus der Physik.
Ja, hallo, mein Name ist Nadine Töpfer und ich bin Professorin in den Pflanzenwissenschaften hier an der Universität zu Köln. Und ich bin auch Teil des Exzellenzclusters C+. Das ist das momentan einzige Exzellenzcluster für Pflanzenforschung in Deutschland.
Wenn wir in dieser Episode über Pflanzen sprechen, dann meinen wir vor allem Nutzpflanzen. Also Pflanzen, die ein Landwirt auf dem Feld sieht und die in der Regel für unsere Ernährung gezüchtet wurden oder als Nahrung für Nutztiere. Natürlich wollen wir auf dem Feld vor allem Pflanzen haben, die schnell wachsen, viel Ertrag bringen und wenn es geht auch robust sind, also sich weder von Dürre noch von Schädlingen bremsen lassen. Das Stichwort ist hier erstmal Stoffwechsel, also Metabolismus der Pflanzen.
Also es geht wirklich primär darum, die Prozesse zu verstehen, die dazu führen, dass eben eine Pflanze so und so schnell wächst, so und so viel Ertrag bringt. Ja. Und da gehen ja sowohl genetische Faktoren spielen da eine Rolle, also als auch die Umweltfaktoren. Und diese komplexe Frage, wie die genetischen Faktoren und die Umweltfaktoren zusammenspielen, um am Ende die fertige Pflanze zu erzeugen, das ist die große Frage in der Biologie und der versuchen wir uns Schritt für Schritt anzunähern.
Man hat schon viel über Pflanzen verstanden, wie Pflanzen funktionieren, aber ich glaube, Pflanzenforschung wird immer wichtiger, vor allen Dingen im Zuge des Klimawandels und vor allen Dingen dieser schnellen klimatischen Veränderung. Und daher müssen wir oder versuchen zu verstehen, wie sich Pflanzen auf diese ändernden Bedingungen anpassen. Und das ist ein relativ neues Thema und daher gibt es auch sehr viel Forschungsbedarf. Da das natürlich auch für uns als Menschheit sehr relevant ist, da wir alle in 10, 20, 30 Jahren auch noch was essen wollen.
Also viele Sachen weiß man natürlich auf einem gewissen intuitiven Niveau schon sehr, sehr lange. Landwirtschaft wird seit Tausenden von Jahren betrieben und die Bauern und die Farmer, die haben natürlich beobachtet, was passiert, wenn ich erstmal den Boden irgendwie ordentlich pflüge oder eben nicht, wenn ich eine Fruchtfolge einführe. Und da ist sehr, sehr viel intuitives Wissen natürlich entstanden, von dem wir ja jetzt profitieren natürlich. Die detaillierten Mechanismen aber, warum gewisse Einflussnahmen, gewisse Faktoren zu irgendeiner Veränderung führen. Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Wie das wirklich genau funktioniert, wie also die molekularen Mechanismen innerhalb der Pflanzenzelle sind, dass eben eine gewisse Antwort auf, sagen wir mal, Trockenstress oder sowas stattfindet, das ist natürlich noch lange nicht so lange bekannt. Und diese ganze Forschung, die hat ja eigentlich erst im 20. Jahrhundert angefangen und erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts mit immer verbesserten technischen Methoden, auch zur genetischen Sequenzierung und so weiter, unglaublich Fahrt aufgenommen. Also da ist noch sehr, sehr viel zu erforschen.
Also wir untersuchen pflanzliche Stoffwechselnetzwerke. Und wir sind nicht nur an einzelnen Reaktionswegen interessiert oder an einzelnen Reaktionen, sondern wir wollen wirklich das Netzwerk als Ganzes verstehen. Die Interaktion zwischen den einzelnen Stoffwechselwegen, Aufbau, Abbau, wie diese Stoffwechselwege miteinander verzahnt sind und wie sie miteinander interagieren. Und daher müssen wir die Stoffwechselnetzwerke erstmal rekonstruieren. Das machen wir mit Hilfe von Datenbanken, woraus wir die Informationen ziehen.
Wir benutzen den Computer, um Prozesse zu simulieren und um Daten zu analysieren. Es gibt eigentlich zwei große Bereiche, die wir in meinem Institut abdecken. Das eine ist die statistische Datenanalyse, wo man also versucht, aus Daten, ich sag mal vereinfacht gesagt, Muster zu erkennen und daraus neue Hypothesen abzuleiten, wie gewisse Faktoren, wie gewisse Phänomene zusammenhängen.
Und damit kommen wir zur metabolischen Rekonstruktion. Wir versuchen im Prinzip, metabolische Netzwerke, so wie sie in der Pflanze oder in anderen Organismen existieren, am Computer nachzubauen. Und im nächsten Schritt versuchen wir dann, diese Modelle zu analysieren. Und damit kommen wir dann zur Flussmodellierung.
Wo wir also mathematische Modelle erstellen, die es uns erlauben, Prozesse, die uns interessieren, zu simulieren im Computer. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Wettervorhersage. Die Wettervorhersage ist auch eine computergenerierte Simulation, die versucht vorherzusagen, wie das Wetter jetzt in den nächsten Tagen ist. Wir bauen eigentlich mit ähnlichen Prinzipien computergestützte Simulationen von Prozessen in der Pflanze, insbesondere zum Beispiel zur Photosynthese und zum pflanzlichen Stoffwechsel. Also dann interessieren uns Fragen, wie welche Umweltfaktoren bestimmen denn, wie schnell und wie effektiv eine Pflanze CO2 fixieren kann. Wie eine Pflanze sich auf veränderte Stressbedingungen anpasst. Also insbesondere die Lichtverhältnisse sind hier von großem Interesse. Und solche Sachen können wir eben mit den Modellen versuchen abzubilden. Und wenn wir sie dann gut genug abbilden, können wir uns auch trauen, Vorhersagen zu machen, was denn passiert, wenn man gewisse Manipulationen an den Pflanzen oder den Umweltbedingungen durchführt.
Ich komme ursprünglich von der anderen Seite Deutschlands, aus der Spreewaldregion. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Analogie. Im Spreewald fließt die Spree rein und dann verzweigt sich der Fluss und hat ganz viele Seitenarme und kleine Kanäle und bildet im Prinzip ein ganz komplexes Netzwerk. Und am Ende des Spreewaldes fließt dann alles wieder zusammen in die Spree hinein. Und so ähnlich machen wir das auch mit unseren metabolischen Netzwerken. Wir modellieren Flüsse und Flüsse sind im Prinzip nichts anderes als die Reaktionsgeschwindigkeiten der einzelnen Reaktionen in den Stoffwechselnetzwerken. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man bei dieser Analogie bleibt, von so einem verzweigten Fluss mit vielen kleinen Kanälen und Seitenarmen, wenn man da Veränderungen vornimmt, also wenn man zum Beispiel einen Seitenarm breiter macht oder enger macht oder komplett blockiert, dann passiert was im ganzen System. Also das wirkt sich nicht nur auf den einzelnen Seitenarm oder auf den einzelnen Kanal aus, sondern das beeinflusst das ja im Prinzip alle Flüsse in diesem System. Und so ähnlich machen wir das auch mit unseren metabolischen Netzwerken. Wir versuchen zu verstehen, was passiert, wenn eine Reaktion schneller abläuft, wenn eine Reaktion langsamer abläuft, was passiert, wenn eine Reaktion blockiert. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass der Fluss überläuft oder dass das Stoffwechselnetzwerk komplett aus dem Gleichgewicht gerät. Und wir können natürlich auch mit den Modellen testen, was passiert, wenn ich eine neue Reaktion einbringe, also wenn ich einen neuen Kanal grabe. Was hat das für einen Einfluss auf das Verhalten aller Flüsse im System?
Und was für konkrete Stellschrauben könnten das dann in unserer realen Welt sein, die man dann verändert? Also ist es dann sowas wie Niederschlagsmenge, Temperatur oder solche Faktoren oder worum geht's da dann genau?
Genau, das sind Faktoren, die als Randbedingungen in unser System mit eingehen. Grundsätzlich versuchen wir zu verstehen, wie Veränderungen dieser Randbedingungen sich auf das System auswirken, aber auch wie Veränderungen innerhalb des Systems sich dann im Prinzip auf den System-Output, in unserem Fall dann den Stoffwechsel der Pflanze, auswirken.
Ich selber habe wenig Ahnung von landwirtschaftlichen Pflanzen, aber ich habe Bonsai. Und deswegen denke ich mir jetzt gerade, ich denke auch immer, dass ich die verschiedenen Faktoren verstanden habe, nach denen das Wachstum funktioniert und so weiter. Und ich dünge und ich mache dies und das und bewässere und so weiter. Und trotzdem machen sie nicht immer das, was ich dann mir so denke. Also es sind Pflanzen, es sind Lebewesen, da sind manchmal irgendwelche kleinen Sachen. Im Fall der Bonsai können es kleine Pilze im Boden sein, die irgendwas verändern am Wachstum. Kann man das überhaupt in so eine Simulation, in so ein Modell mit einbauen, diesen Faktor X?
Das ist eine ausgezeichnete Frage und im Prinzip sind wir auch genau an dieser Art Frage interessiert. Auch in viel einfacheren Systemen, wo wir zum Beispiel untersuchen, wie Mikroben mit kleinen einzelligen Pflanzen, mit Grünalgen zusammenarbeiten, da wiederholt man ein Experiment 10-mal und die Kurve sieht 10-mal anders aus. Das ist natürlich ein Problem. Also auf der einen Seite ist es das, was die Biologie so interessant macht. Es sind lebende Systeme und die sind halt nicht so einfach vorherzusagen wie ein Planetensystem oder sowas. Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, warum ist das so? Was führt denn dazu, dass wir diese Reproduktion nicht hinkriegen? Sind wir einfach nicht genau genug in unserer Arbeit? Gibt es Faktoren, die wir nicht berücksichtigen, das könnte ja sowas sein, dass der Luftdruck sich leicht ändert und das zu einer Schwankung führt. Das wird niemals mit berücksichtigt. Sind es solche kleinen Faktoren, die zu großen Änderungen führen? Oder ist es irgendwas ganz anderes, von dem wir noch gar keine Ahnung haben? Das zu unterscheiden ist in der Tat wichtig, um irgendwann mal in der Lage zu sein, wie Sie es gerade gesagt haben, diesen Faktor X einzubauen. Denn es ist ein grundlegender Unterschied, ob ich einfach nur genauer sein muss oder ob es prinzipielle Faktoren gibt, die es unmöglich machen, eine genaue Vorhersage zu machen. Das wäre dann so wie, nehmen wir wieder die Wettervorhersage, wenn ich versuche, das Wetter in 3 Wochen vorherzusagen, das klappt nicht. Das ist ein chaotisches System, wo die kleinsten Änderungen in den Anfangsbedingungen zu riesigen Änderungen nach einer gewissen Zeit führen. Darum ist das prinzipiell nicht vorhersagbar. Das heißt aber nicht, dass man die fundamentalen Zusammenhänge nicht versteht. Und möglicherweise sind biologische Systeme ähnlich. Dass wir einfach prinzipiell nicht exakt vorhersagen können, in welche Richtung sich ein System bewegt. Wenn das so ist, ist aber trotzdem natürlich noch nicht alles verloren. Auch dann haben wir noch Chancen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und dann müssen wir insbesondere anfangen zu verstehen, wie können wir das vielleicht auch zu unserem Nutzen umwidmen und wie können wir verstehen, was zu so einer Variation führt. Da ist also viel bereits noch ungeklärt.
Ist denn dann so ein Modell pflanzenübergreifend sozusagen? Oder muss man wirklich sagen, ich mache jetzt ein Modell für Weizen, weil Weizen anders ist als eine andere Pflanze?
Das kommt tatsächlich immer ein bisschen auf die Fragestellung an. Wir arbeiten auch sehr viel mit generischen Modellen, also mit pflanzenübergreifenden Modellen, um grundsätzliche Fragestellungen beantworten zu können. Das geht auch relativ gut, weil der Primärstoffwechsel, also das, was alle Pflanzen im Prinzip eint und zu einer Pflanze macht, relativ konserviert ist. Das heißt, diese Stoffwechselwege funktionieren alle ziemlich ähnlich in vielen Pflanzen. Dadurch können wir generische Modelle nutzen, um allgemeine Aussagen zu machen. Wie reagiert die Pflanze auf Trockenstress? Wie reagiert die Pflanze auf Sauerstoffmangel im Boden? Wie reagiert die Pflanze auf zu wenig CO2, viel CO2, wenig Stickstoff, viel Stickstoff? Solche Fragestellungen können wir damit beantworten, genau. Dann gibt es aber auch andere Fragestellungen, wo man wirklich an einzelnen Pflanzenarten interessiert ist. Zum Beispiel, wie können wir den Nährstoffgehalt in Tomaten erhöhen? Dann braucht man natürlich spezifische Modelle und muss diese spezifischen Modelle auch rekonstruieren.
Und der große Vorteil davon, würde ich jetzt mal denken, ist der Faktor Zeit und der Faktor Geld. Kann das sein?
Wenn man ein fertiges Modell hat, das gut die Realität widerspiegelt, dann ist man sicher in der Lage, damit auch Geld und Zeit zu sparen, um Vorhersagen zu machen. Ja, die Wettervorhersage bringt uns schließlich auch sehr viel und spart uns höchstwahrscheinlich auch viel Geld und Zeit im Endeffekt. Und ein ähnliches Modell wäre zum Beispiel, wenn ich den Landwirten ein Modell geben könnte, wo sie ihre Bodenparameter eingeben und die erwartete Wetterentwicklung und dann kriegen sie als Vorhersage, welche Nutzpflanze welche Erträge liefert. Ja klar, dann würden sie natürlich damit viel Zeit und Geld sparen. Aber bis wir so weit sind, dass das auch zuverlässig ist, da vergeht sehr viel Zeit und da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin.
Welche Daten brauchen Sie denn, um Ihre Modelle zu füttern und wie kommen Sie an diese Daten?
Grundsätzlich brauchen wir für unsere großskaligen metabolischen Modelle erstmal Informationen über die einzelnen Reaktionen, über die einzelnen Stoffwechselwege. Und die müssen wir zum Glück mittlerweile nicht mehr aus irgendwelchen Lehrbüchern zusammensuchen oder aus Publikationen. Dafür gibt es strukturierte Datenbanken. Und dann kommt es eigentlich immer auf die Fragestellung drauf an, welche Art von Daten wir benötigen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir an der Samenkeimung forschen. Und wo wir uns im Besonderen interessieren für die Unterschiede zwischen Pflanzen, die eher Fette als Speicherstoff benutzen oder Öle und Pflanzen, die eher Aminosäuren als Speicherstoff benutzen. Und für diese speziellen Fragestellungen brauchen wir im Prinzip die Biomassezusammensetzung der Samen zum Zeitpunkt 1, 2, 3, 4, 5. Und mithilfe dieser Biomassezusammensetzung können wir dann für unsere Modelle Randbedingungen definieren. Wenn wir wissen, zum Zeitpunkt A ist die Biomassezusammensetzung des Samens so, zum Zeitpunkt B nach der Keimung ist die Biomassezusammensetzung des Samens so, dann können wir unsere Modelle benutzen, um vorherzusagen, welche biochemischen Reaktionen, welche Stoffwechselprozesse ablaufen, um von A nach B zu kommen. Das wäre jetzt ein Beispiel.
Was könnten denn veränderte Eigenschaften der Pflanzen bewirken? Also welchen Umwelteinflüssen könnten sie dann besser standhalten?
Woran wir momentan sehr stark interessiert sind, ist die Frage, wie unsere Kulturpflanzen auf sich ändernde Klimabedingungen reagieren. Das heißt, wir wissen, dass unser Klima in den nächsten Jahren trockener wird und dass wir mit mehr extremen Situationen zu rechnen haben. Und das ist eine der großen Fragen, die mich und die uns hier in C+ auch umtreibt, wie wir unsere Pflanzen besser ausstatten können, um mit diesen starken Schwankungen und diesen Extremen umzugehen. Eine andere Frage, die uns umtreibt, ist auch die, wie wir mit unseren Ressourcen effizienter umgehen können, wie wir zum Beispiel weniger Düngemittel benutzen können, um unsere Böden zu schonen.
Muss man manchmal aus der Theorie auch in die Praxis kommen? Das heißt, dass man sagt, wir haben jetzt ein Modell, wir sind sicher, das funktioniert so und so. Lass es uns mal auf dem Feld wirklich testen für 1-2 Saisons.
Das ist ausgesprochen wichtig. Also eine Theorie, die schönste Theorie, die hilft nichts, wenn sie nicht regelmäßig experimentell überprüft wird. In unserem Fall gehen wir jetzt weniger aufs Feld. Wir gehen dann eher ins Gewächshaus oder sogar in die Wachstumskammer, wo wir sehr genaue Bedingungen einstellen können. Aber natürlich, genau diese Überprüfungen sind ja wichtig, um zu überprüfen, ob die Annahmen, die in die Theorie reingehen, denn tatsächlich korrekt waren oder nicht.
Was uns aber oft interessiert, ist gar nicht die Zahl oder die dritte Stelle hinterm Komma, sondern in welche Richtung verändert sich ein Fluss, wenn ich Faktor A, B, C verändere? Also obwohl wir quantitative Aussagen machen können, sind wir für viele Fragestellungen grundsätzlich erstmal daran interessiert, was ändert sich überhaupt in dem System, beziehungsweise wie können wir Veränderungen, die wir im Labor beobachten oder die wir aus der Natur kennen, wie können wir die mit Hilfe von unseren Modellen erklären?
Wenn ich jetzt anhand von mathematischen Modellen vorhersagen kann, wie Pflanzen auf bestimmte Einflüsse reagieren, was nützt das dann? Also was bringt mir und der Bevölkerung das dann? Wie merke ich das?
Das bringt Ihnen und der Bevölkerung hoffentlich sehr viel, weil wir nicht nur versuchen wollen zu verstehen, wie die Pflanzen auf sich ändernde Umweltbedingungen reagieren, sondern weil wir diese Erkenntnisse auch dazu nutzen wollen, um Pflanzen zu generieren, die besser auf diese sich ändernden Umweltbedingungen reagieren. Und besser heißt zum einen, dass sie besser wachsen, schneller wachsen, unter vielen verschiedenen Bedingungen gut wachsen. Besser heißt aber auch, dass sie eine bessere Nährstoffzusammensetzung haben, also für uns gesünder sind. Und besser heißt natürlich auch, dass sie, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die vorhandenen Ressourcen besser nutzen können.
Was wären denn so die größten Fragen, die Sie gerne beantworten würden in den nächsten Jahren?
Wir haben eine dieser Fragen bereits angeschnitten. Das war, als Sie den Faktor X angesprochen haben. Mich interessiert es sehr zu verstehen, welche biologischen Systeme eigentlich prinzipiell vorhersagbar sind und welche nicht. Die andere Frage, die wir auch bereits angeschnitten haben, werden wir jemals in der Lage sein, wenn wir das Genom eines Organismus kennen, die genauen Umweltbedingungen kennen, aus dieser Information vorherzusagen, wie sich der Organismus, das kann jetzt die Pflanze sein oder irgendwas anderes, denn entwickelt. Ist das überhaupt prinzipiell möglich? Diese Fragen sind natürlich miteinander irgendwo, stehen die in Verbindung.
Eine Frage, die ich gern beantworten möchte, ist, wie die Pflanze als metabolisches System mit ihrer Umwelt interagiert. Jetzt speziell mein Forschungsbereich ist relativ jung. Die Art von Modellierung gibt es seit 10, 15 Jahren. Am Anfang hat man sich wirklich sehr kleine, isolierte Systeme angeguckt, unter recht artifiziellen Bedingungen. Und mein Anspruch ist es, diese Modellierungsansätze und auch die Erkenntnisse, die wir durch diese Modellierungsansätze gewinnen können, wirklich aufs Feld zu bringen, um zu verstehen, wie die Pflanze nicht in Isolation interagiert oder wie einzelne Zellen funktionieren, sondern wirklich zu verstehen, wie das System Pflanze mit dem System Umwelt interagiert, mit der biotischen und mit der abiotischen Umwelt.
Das heißt, es ist einfach eben so viel mehr als eine einzelne Pflanze, die isoliert in einem Gewächshaus steht, sondern es sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, ob das jetzt Bakterien sind oder Pilze, die in der Nähe sind oder in der Erde und so weiter, die alle trotzdem mit dieser Pflanze eben interagieren, oder?
Genau. Man betrachtet nie eine einzelne Komponente, sondern betrachtet immer alles als System. Das macht es wahnsinnig kompliziert. Sie haben ja auch gerade die Mikroorganismen angesprochen. Das ist natürlich auch ein großes Forschungsfeld innerhalb von C+. Und da stehen wir wirklich noch gerade in der Modellierung, da stecken wir noch in den Kinderschuhen sozusagen. Manchmal kann einem diese Komplexität, ich sag's mal auf Deutsch, in den Wahnsinn treiben. Aber auf der anderen Seite ist es auch das, was unsere Arbeit so spannend macht, sich zu überlegen, wie kann ich die Komplexität reduzieren, welche Faktoren kann ich vielleicht erstmal außen vor lassen und welche Faktoren muss ich auf jeden Fall in die Modelle mit einbringen, was ist wichtig. Was für mich immer ganz wichtig ist, was ich gerne versuche mit rüberzubringen, ist, ich habe das ein bisschen erwähnt, die Tatsache, dass Modelle halt nicht nur dazu gut sind, um Wissen zu reproduzieren und um unsere jetzige Welt zu erklären, sondern auch wirklich in die Zukunft oder in andere Szenarien reinzuschauen. Das finde ich persönlich ganz spannend an der Modellierung, dass wir relativ schnell Dinge testen können, die es noch nicht gibt und dadurch neue Hypothesen generieren können, die dann natürlich im Labor arbeitsintensiver und auch kostenintensiver getestet werden können. Und wenn man das vorher schon mal mit Modellen studiert hat, probiert hat, dann kann man sich natürlich sehr viel Arbeit sparen.
Sind wir also gespannt, was die Zukunft bringt und hoffen wir, dass unsere Pflanzen auf den Feldern so widerstandsfähig werden, dass sie mit den klimatischen Veränderungen gut klarkommen. Es gibt viele Menschen auf der Welt und wir alle brauchen etwas zu essen. Gutes Stichwort. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.